Da sind wir wieder, der Coffee and Chainrings Podcast mit einem Kaffeekränzchen, heute mit einem Spezial Teil 3 zur Bike Transalp 2024. Heute wollen wir uns mit einer Zuschauerfrage beschäftigen. Der Tim, 37 Jahre alt, Wohnort Baden-Württemberg, hat uns eine Anfrage geschickt. Ich möchte die mal auszugsweise vorlesen. Ich, 37 Jahre alt, komme aus der Rennradwelt, fahre seit 3 Jahren Mountainbike bis zu 50 Kilometer durch den Wald, Feldwege, Straßen und ein paar leichte Trails. Das Ganze mache ich auf einem 10 Jahre alten Cube Hardtail, in Klammern schreibt er hier, 26 Zoll Räder, meist sportlich ambitioniert. Ich höre seit längerem euren Coffee and Chainrings Podcast und habe auch schon die ein oder andere Folge über die Bike Transalp mitbekommen. Perspektivisch möchte ich super gerne auch in den Alpen den MTB-Sport ausüben, besser in Trails werden und dann gerne an der Bike Transalp teilnehmen. Daher meine Frage an euch: Wenn ich mich für ein neues Rad entscheide, ich habe derzeit mehrere Favoriten, was für ein Fahrrad brauche ich, um die so eben genannten Vorhaben zukünftig zu realisieren? Danke, Tim, für diese Frage. Das passt ganz gut bei uns ins Thema. Wir wollen heute mal versuchen, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen und unsere Erfahrung, und es geht tatsächlich einzig und allein nur um unsere Erfahrung, mit was für Material man am meisten Spaß bei der Transalp haben kann. Wir, das bin zum einen ich bin der T-Racer und bei mir ist die Imke. Hallo Imke.
Hallo.
Und dann haben wir noch den Gordon. Hallo Gordon.
Hallo zusammen.
Und dann freue ich mich, dass wir den Björn mal wieder an Bord haben. Hi Björn.
Guten Abend.
Und natürlich, wenn es um die Transalp geht, einer darf nicht fehlen. Der Dinosaurier, der Bike Transalp, Mr. Wade, grüß dich.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, steigen wir direkt ins Thema ein. Wir haben jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Bike Transalp-Teilnahmen wir jetzt hier in Summe zusammenbekommen, aber es sind einige. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und ich glaube, wir können da eine valide Aussage treffen, mit was für Material man da so an den Start gehen sollte, nicht unbedingt muss, damit man da sicher über die Alpen kommt, vielleicht auch noch konkurrenzfähig ist oder auch mit einer Menge Spaß, vor allem aber auch sicher. Und derjenige, der die meiste Erfahrung hat, Thomas, das bist du, denn du bist schon zu 26er Zeiten über die Alpen gefahren, 1999, glaube ich.
Und 2000, ja.
Und 2000, da gab es noch keine Scheibenbremse, glaube ich, so richtig. Und 26er...
Doch, ich bin schon mit einer Scheibenbremse gefahren.
Ja, geil. Kannst du gleich was zu sagen? 26er Reifen auf jeden Fall. Und damals, das war der Reifen schlechthin. Ich weiß nicht, ob du ihn auch gefahren bist. IRC Mythos 26 x 1,95. Also ich bin da persönlich gefahren, war eine super Asphalt-Trennscheibe. Wie war das bei dir?
Ich glaube sogar, also ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich glaube sogar, dass ich 99 auch den IRC Mythos gefahren bin, auf dem Transalp. Aber um das Thema 26 Zoll, ja, also ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, mit dem 26 Zoller zu fahren. Damals gab es nichts anderes. Und aber eins kann man einfach, finde ich, noch dazu sagen. Ich glaube, das hat ganz viel mit der Körpergröße zu tun. Ich bin über 1,90 Meter. Für mich war 26 Zoll immer ein Graus. Da war 29er, war das erste Mal das Gefühl, dass ich mich auf einem oder in einem Rad befunden habe und nicht auf einem Rad. Von daher stellt sich für mich die Frage nicht, aber ich glaube, wenn man eine kleine Person ist, kann man durchaus mit einem vernünftigen 26 Zöller heutzutage immer noch über die Alpen fahren und das auch beim Transalp, genau.
Oder 27,5.
Oder 27,5, genau.
Ist ja jetzt heutzutage vielleicht die Wahl für relativ kleine Leute.
Kleinere Leute.
Ja. Gibt es die noch? Kann man die noch kaufen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die 27,5er so mehr oder weniger ausgestorben sind. Imke, hast du da Erfahrung?
Ich glaube, es gibt schon noch Hersteller, die die XS Räder in 27,5 machen, aber ich weiß jetzt nicht, bei welchen Modellen. Aber das gibt's schon noch, ja.
Ja, jetzt hat der Tim hier nicht beigeschrieben, wie groß er ist. Das wäre noch mal eine Geschichte gewesen, die ganz interessant gewesen wäre. Ja, aber haben sich die Strecken im Vergleich zu früher verändert, Thomas? Ist die Transalp schwieriger geworden?
Ja, schwieriger, es ist schwer zu beurteilen. Also erstmal ist es ewig lange her. Sagen wir mal, es ist anders geworden. Früher gab es definitiv gebauten Trails, wo wir heutzutage auch teilweise bei der Transalp rüberfahren. Es gab wirklich Naturstrecken. Also wir sind eigentlich ausschließlich Wanderwege und Naturstrecken gefahren. Und da waren sicherlich Strecken dabei, wo man dann auch mal bergab geschoben hat, weil man einfach nicht mehr fahren konnte. Die Strecken sind heute ja so, oder die Routenführung ist schon so, dass man eigentlich fast zu 100% oder zu 99% auf dem Rad sitzt, gerade bergunter. Von daher, schwerer kann man nicht sagen. Das Material hat sich verändert. Ja, und wenn man die letzten 3, 4 Jahre Revue passieren lässt, waren ja auch einfachere Strecken wieder dabei. Wenn ich an die Ostroute denke, jetzt im Gegensatz zur Westroute, jetzt also letztes Jahr und jetzt die kommende Transalp, da sind halt wirklich anspruchsvolle Strecken drin, die ich mir zum Beispiel nicht mit so einem Rad vorstellen könnte und auch definitiv nicht mit einem Hardtail.
Fährt irgendeiner von uns was anderes als ein 29er hier in der Runde? Björn, du bist auch körperlich, ich weiß gar nicht, wie groß du bist, Björn, aber du fährst auch ein 29er, ne?
Ich bin 1,73 und ich bin auch sehr froh über die 29er. Bei mir sah es zwar nicht ganz so komisch aus wie bei den etwas größeren, also ich hatte nicht so ein Kinderrad unter mir, aber ich finde trotzdem, dass die 29er sich deutlich besser bewegen als die alten Räder. Das mag natürlich auch mit der Geometrie zu tun haben und insgesamt der besseren Technik. Aber ich würde sagen, wenn man so ab 1,70 kann man locker 29er fahren.
Da bringst du was ins Spiel, was ziemlich interessant ist, die Geometrie. Gibt es überhaupt noch 26 Zoll Mountainbikes mit einer aktuellen Geometrie? Weil wir wissen, früher waren die Winkel alle, der Lenkwinkel war steiler, der Sitzwinkel war flacher, also die haben sich auch komplett anders gefahren, waren insgesamt kürzer, hatten ewig lange Vorbauten und man hat bergab immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man über den Lenker geht, dann gab es diese Technik, dass man den Hintern weit hinter den Sattel schieben musste. Und das wird heute ja gar nicht mehr gemacht. Heute muss man die Arme bewusst auf den Lenker drücken, dass das Vorderrad Grip kriegt, dass man in den Kurven, vor allen Dingen bergab, auch ordentlich Führung hat und nicht wegrutscht. Deswegen die Frage an euch in die Runde: Gibt es aktuelle Geometrien bei 26er Mountainbikes?
Ausschließlich als Kinderräder. Also als Jugendräder, Mountainbikes wird es, glaube ich, tatsächlich von manchen Herstellern angeboten, aber für rennorientierte Räder, da ist eigentlich nur 29er. Und das ist, glaube ich, auch kein Problem, wenn man 1,60 groß ist mit einem kleinen Rahmen.
Ja, ich glaube, die Profis im Weltcup, sowohl Marathon als auch Cross Country in den Mountainbike-Disziplinen, insbesondere bei den Damen, die ja oftmals Körpergröße etwas kleiner, etwas geringer sind im Vergleich zu den Männern, da fährt keiner was anderes als ein 29er. Also es wird schon irgendwo seine Vorteile haben. Können wir so festhalten, dass wenn ich mir heute ein Fahrrad kaufe und damit, ja, egal wie fahren möchte, ein paar Trails, vor allen Dingen auch in den Alpen, und ich möchte auch schnell sein, dass wir im Prinzip an einem 29er nicht vorbeikommen, Björn?
Das würde ich so unterschreiben, ja. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, überhaupt noch was anderes zu bekommen. Also selbst wenn man wollte, würde man nur sehr, sehr wenig an Auswahl, vorfinden.
Jetzt fährt unser Fragesteller ein 26er Hardtail Cube, schreibt er hier, wobei die Marke völlig egal ist, circa 10 Jahre alt. Gordon, du bist letztes Jahr das erste Mal die Transalp gefahren und ich meine irgendwo gelesen zu haben, oder du hast es auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dass du vorher auch Hardtail-Fahrer warst, aber für die Transalp dann umgeschwenkt bist auf dem Fully.
Ja, exakt. Also ich bin, als die 29er so langsam rauskamen, erst noch immer zwischen 29 Zoll und 27,5 gewechselt, aber immer Hardtail gefahren, von eh und je. Und habe dann letztes Jahr im Winter mir das erste Mal ein Fully gekauft. Und also für mich war das absolut auch die richtige Wahl für die Bike Transalp, bei der Strecke, so wie sie letztes Jahr war. Also ein 29er Fully werde ich auch dieses Jahr mitfahren. Also im Hardtail ist das sicherlich machbar, aber ich glaube, dass man einfach viel mehr Spaß hat, wenn man mit dem Fully unterwegs ist.
Warum bist du so spät, sage ich jetzt mal, aufs Fully gewechselt, beziehungsweise warum bist du überzeugter Hardtail-Fahrer gewesen?
Ja, ich bin ja ein paar Jahre auch...
Der Gordon nicht auf uns gehört hat.
Ja, genau. Also ich bin ja ein paar Jahre lang auch viel Rennrad gefahren und mir hatte halt immer dieses direkte Gefühl gefallen, auch wenn du den Hinterbau blockiert hast. Ein bisschen wippt das ja dann unter Umständen trotzdem noch. Und mir hat das beim Hardtail einfach immer mehr Spaß gemacht. Also wenn ich mal ein Fully Probe gefahren bin, hat das nicht so richtig gefunkt. Und ich habe aber, als ich mir das Fully jetzt gekauft habe, bin ich beim gleichen Hersteller geblieben. Und da ist die Geometrie dann identisch fast zum Hardtail gewesen. Und ich fühle mich da jetzt einfach super wohl drauf. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Ja. Imke, du bist auch bei den Teilnahmen, wo ich dich, wo du bei uns gewesen bist, mit dem Fully gefahren. Aber ich weiß, dass du nicht nur ein Fahrrad zu Hause besitzt, sondern bei dir gilt auch so ein bisschen die Regel N plus 1. Bist du auch Hardtail-Fahrerin?
Also angefangen habe ich natürlich auf dem Hardtail, auch vorne ohne Federgabel. Und danach hatte ich mir auch noch mal ein 26er Hardtail gekauft, was dann schon, naja, bisschen besser war und habe dann sozusagen nur so parallel so für den Winter und so, also habe ich jetzt auch noch ein 29 Zoll Hardtail, fahre aber insgesamt schon häufiger Fullies. Also gerade mit diesen Race-Fullies ist das, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie langsamer bin als mit einem Hardtail. Also auch wenn die Strecke jetzt nicht super technisch ist. Deswegen, ja, also mit dem Hardtail ist es halt, wenn es richtig technisch wird, schon etwas anspruchsvoller. Und ich finde jetzt auch bei so längeren Rennen ermüdet einfach etwas mehr, weil man immer viel mehr stehen muss und so. Also ich finde es ein bisschen anstrengender. Und das würde jetzt für mich auch eher fürs Fully sprechen. Ist natürlich vielleicht auch eine Preisfrage, ne? Also gleichwertiges Fully ist immer etwas teurer.
Ja, das stimmt. Und es ist auch immer ein etwas schwerer. Ne, so über den Daumen sagt man, glaube ich, bei gleichem Preis, gleicher Ausstattung ist ein Fully ungefähr ein Kilo schwerer als ein Hardtail. Macht das etwas aus für Menschen wie uns, die das Hobby so betreiben, wie wir es tun? Müssen wir darauf achten, auf dieses eine Kilo, oder ist das zweitrangig, Imke?
Also ich glaube, bei uns kommt es nicht so drauf an. Ich glaube, da spielt vielleicht eher eine Rolle, wie man sich drauf fühlt. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, mit dem Hardtail bin ich einfach viel schneller, dann passt das dann schon so. Aber wenn man das Gefühl nicht hat, also da kommst du jetzt auf das Kilo nicht unbedingt an.
Ich würde da gerne noch...
Zumindest bei so Strecken, wo man auch wirklich Trails hat und vielleicht auch mal ein bisschen schwierigere Trails.
Ja. Rein gewichtstechnisch betrachtet, Björn, würde ich gerne noch eine zweite Meinung von dir dazu haben, hören, weil ich weiß, du bist ja ein eher leichterer Fahrer, wo natürlich dann prozentual aufs Gesamtsystemgewicht gesehen, so ein Kilo schon auch ein bisschen mehr ausmacht als bei einem etwas kräftigeren Fahrer, wie Thomas und ich das beispielsweise sind. Was meinst du dazu?
Ja, ich bin aber auch Weitwini. Das heißt, ich tune die Räder ja immer so ein bisschen. Also ein Fully darf für mich nicht mehr als 11 Kilo wiegen, weil das sonst zu unhandlich wird für mich.
Ja, und wenn du das gleiche Fahrrad vom selben Hersteller jetzt als Hardtail fahren würdest, wärest du dann 1 Kilo leichter?
Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber ich hätte die ganzen Vorteile des Fullies nicht. Also ich würde wahrscheinlich deutlich schneller. Es kommt ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Für die Alpen oder speziell für die Transalp würde ich auf jeden Fall immer das Fully vorziehen. Ich wüsste gar keinen Grund, warum ich da einen Hardtail nehmen sollte.
Thomas, wir beide diskutieren das Thema auch im Vorfeld der Transalp seit Jahren und flachsen dann manchmal rum. Komm, wir fahren mit dem Hardtail. Lass uns mal das Hardtail nehmen. Und
Um uns selbst zu kasteien, aber auch nur.
genau, gemacht haben wir es eigentlich nie, sondern wir sind immer Fully gefahren. Ja, was machen wir denn dieses Jahr?
Ja, die Frage stellt sich gar nicht. Also wir werden definitiv Fully fahren, weil wir aus den Trails eine Menge Spaß herausziehen wollen. Und also wenn ich nur an diesen oberen und unteren Spin Trail von letztes Jahr denke, an die erste Etappe letztes Jahr, also da kann mir keiner erzählen, dass er da mit dem Rad Spaß hat. Außer er ist vielleicht ja, Downhill-Profi gewesen oder sonst irgendwas. Also ich kann mir für mich nicht vorstellen, dass ich da wirklich mal Spaß hätte. Da müsstest du so viel langsamer fahren. Und ja, und ein Fully ist auch definitiv sicherer und alles das. Also wir kommen immer wieder darauf, wir haben 7 Etappen, man muss sich regenerieren. Du stehst nicht so viel auf dem Fully, du kannst entspannter fahren, du kannst häufiger im Sinn fahren. Von daher, ja, ich glaube, da sind die Vorteile einfach viel, viel größer und das 1 Kilo mehr oder weniger macht dann, ist verschwindend, glaube ich, über die 7 Tage.
Ich glaube, wir haben da Konsens. Wir würden mit einem Fully fahren wollen, wenn jetzt jemand natürlich schon ein entsprechendes Hardtail hat. Kann man das auch benutzen? Wenn wir jetzt mal überlegen, ich weiß gar nicht, wie hoch die prozentuale Verteilung bei Transalp die letzten Jahre war, Hardtails zu Fully. Also vor Jahren war deutlich mehr Hardtails, aber das hat sich gewandelt. Es sind, glaube ich, mittlerweile viel, viel mehr Fullies.
Wäre mal spannend, so eine Untersuchung. Ich würde sagen 60, 40 bis 65, 35 Fully zu Hardtail.
Ja.
Aber vielleicht vertue ich mich auch. Ich weiß nicht, wie der euer Eindruck war.
Also ich habe nicht explizit drauf geachtet, aber ich würde sogar gefühlt sagen, dass es. Also ich habe nicht viel Hardtails gesehen, gefühlt. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, sogar 90% Fullies, aber es ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen.
Ja.
Ich meine, hier im Kreis haben wir ja 100% Fullies, ne?
Ja.
Also du sprichst von deiner Homebase Teutoburger Wald.
Nee, ich meine jetzt bei hier heute im Kaffeekränzchen, die mitgefahren sind. Letztes Jahr waren wir ja alle, sind wir alle auf Fully gefahren. Selbst ich, der vorher ja immer total der Hardtail-Verfechter war. Und auch ich, also das, was Thomas eben gesagt hat, würde ich eins zu eins unterschreiben. Du hast mehr Spaß, du bist sicherer unterwegs. Und ich glaube, da ist es dann einfach, das Kilo ist dann egal, weil du willst im Ziel in Riva oder in Arco ankommen und ich glaube nicht, dass du mit dem Fully langsamer bist wegen dem Kilo. Ich glaube eher, dass du sogar schneller bist, weil du entspannter fährst und sicherer die Trails runterfährst.
Der eben von Thomas benannte Binnentrail, das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Kilometer. Das ist 1% der gesamten Transalp-Strecke, wo ein Hardtail nun wirklich auch, das sehe ich genauso, Thomas, macht überhaupt keinen Sinn, sich da die Blomben aus den Zähnen rütteln zu lassen, auf diesem speziellen Weg. Es gibt noch andere Wege, wo ein Fully vielleicht von Vorteil wäre, insbesondere bergab. Beziehungsweise das Hardtail nicht im Nachteil wäre, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde auch auf jeden Fall aufs Fully zurückgreifen. Okay, sind wir uns einig, wir fahren alle mit dem Fully. Kommen wir mal dazu, was brauchen wir denn dafür ein vollgefedertes Fahrrad? Wir fahren alle Racebikes, das heißt, die sind relativ leicht und haben auch einen Federweg zwischen 100 und 120 Millimetern. Es gibt ja noch ganz andere Fullies. Was brauche ich denn da, Imke? Was meinst du? Gibt es eine Obergrenze oder gibt es auch eine Untergrenze? Was ist da so deine Meinung zu?
Was meinst du jetzt mit Untergrenze?
Ja, es gibt ja Fullies, die den Namen Fully ja eigentlich gar nicht so richtig verdient haben. Das sind dann mehr so Softtails, wenn ich da auf das aktuelle World Cup von Specialized gehe oder auf das Trek Superkaliber oder sowas in der Art, die hinten wirklich nur wenig Federweg haben, wobei die mittlerweile ja auch nachlegen. Oder kann ich auch mit einem All Mountain jenseits der 120, 130, 140, 150 Millimeter Federweg so eine Transalp bestreiten? Macht das Spaß? Weil dann spielt natürlich das Gewicht irgendwann auch wieder eine Rolle.
Also ich denke, die Grenze nach unten, das geht halt einfach ein bisschen mehr Richtung Hardtail. Das kann für manche Fahrer sehr gut sein, weil das natürlich noch mal ein bisschen leichter ist, ne? Und man hat dann sozusagen beide Vorteile oder Vorteil vom Hardtail und vom Fully so ein bisschen vermischt. Jetzt in die andere Richtung mit einem All-Mountain. Sagen wir mal so, wenn ich die Auswahl hätte, würde ich das nicht nehmen und einen Race-Fully vorziehen, auf jeden Fall für die Transalp. Wenn ich jetzt allerdings schon einen All-Mountain habe, mit dem ich gerne fahre, mit dem ich auch lange Strecken fahren kann und schon gefahren bin, kann man sich das ja vielleicht auch so ein bisschen optimieren für so eine Transalp. Also, dass man halt jetzt nicht die schwersten, grobstolligsten Reifen wählt. Vielleicht hat man sogar einen leichteren Laufradsatz, den man drauf machen kann. Und dass man vielleicht an der Sitzposition noch was macht. Vielleicht beim Lenker ein paar Spacer raus. Vielleicht Klickpedale statt Flatpedals nehmen. Also ich denke, man kann auch sich ein etwas schwereres Rad schon so zurechtlegen, dass man da auch Spaß hat mit bei der Transalp. Man ist natürlich nicht irgendwie, man muss halt vielleicht in den Zeiten etwas Abstriche machen. Man kann natürlich beim Runterfahren ein bisschen was rausholen, aber ich glaube, wenn das Schnellste wäre, würden alle Profis All Mountains fahren, aber tun sie halt nicht. Ne? Also ja, ich denke, man muss halt gucken, dass es es sollte jetzt kein Downhiller sein.
Ich erinnere mich da an einen Teilnehmer, ich glaube, es war vor 2 Jahren, der ist mit einem Lightville 301 gefahren und der hatte natürlich vorne und hinten tüchtig Federweg drin. Ich weiß nicht, Thomas, Björn, ob ihr euch daran auch erinnert, der war mächtig schnell unterwegs, der Bursche.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ja.
Ich auch nicht.
Okay. Der wäre wahrscheinlich auf dem anderen Rad auch mächtig schnell gewesen.
Ja, das ist die Frage, ne? Genau.
Ja. Also das 301 ist ja ein 27,5er.
Ja, genau. Das war, glaube ich, nicht als 29er aufgebaut. Das weiß ich aber auch nicht mehr so genau.
Da gibt es Unterschiede, ich glaube.
Höchstens noch als Mallet, aber ansonsten sieht das Mauer aus. Ja, und das ist halt ein All-Mountain. Da wird der mindestens 140 mm vorne gehabt haben.
Ja.
Wenn man das blockieren kann, ist es ja nicht so dramatisch. Und wenn man hinten auch blockieren kann, ist ja auch alles gut für die Transferpassagen. Und dann hat man im Trail Spaß. Und bei den anderen Streckenabschnitten muss man halt ein bisschen mehr arbeiten. Aber gehen tut das natürlich, auf jeden Fall.
Ich glaube, eine wichtige Voraussetzung oder ist einfach, was ist man gewohnt? Ne? Wenn du gewohnt bist und dein ganzes Jahr auf so einem Rad fährst, ne? Und dir das dann vielleicht ein bisschen optimierst, sogar ein bisschen leichter machst, andere Laufräder rein, dann spricht da eigentlich fast nichts gegen, wenn du damit schon im Vorhinein auch lange Strecken gefahren bist, das zu machen. Ne? Ich glaube, schwierig ist es, wenn du von irgendeinem leichten Rad kommst und meinst, oh ja, ich muss jetzt die Transalp mit dem All Mountain fahren und dann weißt du, das Ding wiegt 1,5 Kilo mehr. Und dann hast du das im Kopf und dann funktioniert das nachher nicht mehr. Ich glaube, da ist ein Problem. Aber andersrum, wenn man die ganze Zeit mit so einem Ding fährt, spricht da, glaube ich, nichts gegen.
Ich glaube, wenn man auch gar nichts anderes zu Hause in der Garage stehen hat und gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mit dem 10 oder 11 Kilo Fully fährt, dann ist es auch völlig egal. Und dann wiederum macht man sich diese Gedanken wahrscheinlich auch gar nicht, sondern hat einfach Spaß daran, mit seinem Fahrrad durch die Alpen zu fahren. Und
genau.
Machen wir uns mal nichts vor. Von uns fährt keiner aufs Podium und fischt da oben zwischen den Profis und Halbprofis rum, sondern wir machen das ja auch nur aus Spaß an der Freude. Beschäftigen uns zugegebenermaßen natürlich sehr mit dem ganzen Thema, was uns ja auch wiederum im Vorfeld schon Spaß macht. Aber ich glaube, man kann da gar nicht so richtig sagen, mit dem Fahrrad sollte man es nicht tun oder mit dem eher, sondern wenn jemand ein vernünftiges Rad da hat, sind vernünftige Bremsen dran, vernünftige Reifen, hat eine halbwegs passable Geometrie, dann kann er damit fahren und muss sich nicht extra für die Alpen oder für die Transalp insbesondere ein neues Fahrrad zulegen. Wenn man natürlich sich eh mit dem Gedanken spielt, das zu tun, dann kann man sich so ein paar Gedanken machen und vielleicht können wir dazu beitragen, dass dann auch das Richtige hinterher in der Garage steht. Okay, wo sind wir denn federwegstechnisch jetzt angelangt, Gordon?
Also ich habe einen 100 mm Pulli. War bei der Entscheidung, aber hätte auch gerne einen 120 mm Fully genommen. Das war dann leider nicht mehr lieferbar, welches ich haben wollte. Also da gab es zwei Varianten mit verschiedenem Federweg. Ich glaube, das ist, ja, je nachdem, was du für einen Hersteller hast, wirst du irgendwo zwischen 100 und 120 mm liegen.
Ja, Björn, du hast ein etwas exotisches Rad, das ist relativ selten zu sehen. Und du hast auch, weil du ja wirklich sehr technikverliebt bist, da eine ganz spezielle Gabel auch drin. Wie ist das aufgestellt, dein Rad?
Ich habe eine Upside-Down-Gabel aus Italien da drin. Die hat 105 mm Federweg. Aber weil die fast ohne Säck gefahren wird, ist das wie eine 120er. Und der Hinterbau hat 110 mm. Das passt für mich sehr gut. Das fährt sich insgesamt sehr fluffig und ich bin da sehr mit zufrieden. Ich wüsste also nicht, warum ich mit weniger Federweg fahren sollte, wenn ich nicht gezwungen wäre.
Und mehr?
Nein, mehr wüsste ich auch wiederum nicht, weil das dann die Gefahr besteht, dass die ganze Kiste anfängt zu wippen und man ständig blockieren möchte. Also ich würde sagen, so 100 bis 120 ist quasi die goldene Mitte.
Ja. Imke, hast du, ich weiß ja, was du letztes Jahr gefahren bist und das Jahr davor, das war 100 vorne, 100 hinten. Hast du dich neu aufgestellt für dieses Jahr oder bleibst du dabei?
Also wahrscheinlich werde ich mit einem neuen Rad fahren, das hat 120. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mit den 100 nicht irgendwie zufrieden gewesen wäre. Mhm. Sondern eher, dass ich jetzt mal was anderes ausprobiere. Aber also 100 reicht und 120 ist auch gut. Also wichtig ist halt vielleicht eher auch, dass es eine, ja, antriebs- oder vortriebsorientierte Geometrie ist. Ne? Weil da gibt es auch sehr große Unterschiede. Also bei meinem All Mountain zum Beispiel, da sitzt man sehr gemütlich, aber man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass man jetzt irgendwie schnell nach vorne fahren will, sondern das will vielleicht eher spielen, genau.
Das ist schön gesagt, das tut nichts, das will nur spielen, genau. Ja, Thomas und ich, wir fahren wahrscheinlich 120er Fahrwerke.
Ja, wenn du mir kein neues Rad kaufst, fahre ich definitiv 120.
Ja, ich habe ja auch noch so ein All Mountain rumstehen, was relativ leicht ist, wenn ich da die Magic Mary Reifen, die wirklich schwer sind, runter mache und da mehr so in Richtung Alpen taugliche Marathonreifen drauf mache, dann würde ich da mit Sicherheit ein Rad haben, was vorne 140 mm und hinten 135 mm hat. Und vom Gewicht her würde ich auch so bei 12,5 Kilo, vielleicht 12,2 oder so rauskommen. Das ist nicht so ganz leicht, aber ich bin ja auch nicht so ganz leicht und ich bin halt groß. Ich muss auch immer haltbare Teile dran haben. Das wäre nochmal eine Option. Damit bin ich auch schon mal am Gardasee den Marathon gefahren. Und ich war nicht langsamer als die Jahre zuvor und auch danach mit einem Race-Fully. Also das wäre auch nochmal eine interessante Option. Das überlege ich mir noch, weil zurzeit habe ich nur Schrott in der Garage stehen. Es ist alles kaputt. Und das ist so das einzige Fahrbare, was ich noch so habe, bis auf das Hardtail. Aber da haben wir ja gerade gesagt, dass ich glaube, da würde ich eher das All Mountain nehmen als das Hardtail. Wenn ich, das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber dann habe ich geschickt den Bogen geschlagen zu einer ganz entscheidenden Größe, die maßgeblich dazu beiträgt, ob man Spaß hat und sicher darüber kommt über die Wege, insbesondere die steinigen, etwas raueren Trails, die Reifen. Was für Reifen brauchen wir denn, um über so eine Alpen-Transalp zu fahren? Brauchen wir die wirklich leichten Reifen oder sollte man vielleicht doch eher zu den etwas stabileren greifen, dann aber natürlich auch wiederum den Gewichtsnachteil in Kauf nehmen? Gordon, wie siehst du das?
Also generell sehe ich das beim kompletten Setup, also auch bei den Reifen so, dass mir lieber ein bisschen mehr Gewicht ist und ich dafür möglichst ohne Panne ins Ziel komme. Also ich bin letztes Jahr hinten den von Maxxis den Wreck and Race gefahren. In 29 mal 2,35 Zoll. Und ich glaube, da gibt es auch eine Version, ja, die so ein bisschen stabiler ist. Also da würde ich zu tendieren. Ich würde jetzt nicht einen ultraleichten, wenig profilierten, ich nenne es jetzt mal semi-slick fahren, sondern mir ist es da eher wichtig, dass ich möglichst ohne Panne ins Ziel komme.
Ja, Thomas, IRC Mythos 26 mal 1,95.
Ja, genau. Unvorstellbar heutzutage, aber es liegt wahrscheinlich am Alter. Ich würde auf jeden Fall 2, 3, 5 Vierer fahren. Und da kann ich Gordon zustimmen, dass es entscheidend ist, dass man keine Panne hat, weil jede Panne kostet einfach Nerven und Zeit, die man sich schenken kann. Und ob ein Reifen da ein paar Gramm mehr wiegt, ja, das macht am Ende des Tages dann nichts aus. Also du sparst dann, wenn du keine Panne hast. Und einfach auch sicherer bergab fahren kannst mit ein bisschen mehr Profil oder ein bisschen stärkerer Karkasse auf dem Reifen. Das tut, glaube ich, dann gut.
Im letzten Jahr hatten wir vergleichsweise viele Reifenpannen im Vergleich zu den Vorjahren. Insbesondere auf der Etappe von Livigno nach Bormio hat es den einen oder anderen erwischt. Und auch du, Björn, hattest später dann eine Serie, ne? Kann man so sagen.
Ja, trotzdem ich die gleichen Reifen drauf hatte wie das Jahr davor.
Ja.
Ich hatte einfach Pech, würde ich sagen.
Aber es waren die gleichen, es waren nicht dieselben, ja?
Es waren die gleichen.
Ja, okay. Ja, was bist du gefahren für Dimensionen?
2 Vierer.
Und du bist Weight Weenie, also wahrscheinlich auch eine leichtere Version. Und wie viel Luftdruck fährst du so?
Oh, ich weiß den Luftdruck nicht. Ich messe das mit dem Daumen.
Ja.
Für mich muss man den Reifen eindrücken können ein bisschen. Dann ist es perfekt für mich.
Ja, das ist sehr sympathisch, weil das ist so ein Parameter. Da muss ich aufs Zehntel Bar genau wissen, wie viel vorne drin ist. Ich fahre vorne dann 1,5, je nachdem, was es für ein Reifen ist, und hinten 1,6. Und das, obwohl ich ein bisschen schwerer bin und habe da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß, dass der ein oder andere, der ist jetzt nicht hier anwesend im Kaffeekränzchen, etwas ungläubig geguckt hat letztes Jahr und sagte dann zu mir, damit würde ich mich nicht sicher fühlen. Bei mir hat es geklappt letztes Jahr. Ich habe keine Reifenpanne gehabt. Und ich bin auch 2,35er Reifen gefahren. Die gleichen, die Gordon auch hatte, die Recon Race von Maxxis. Und muss sagen, dass wahrscheinlich werde ich die dieses Jahr auch wieder versuchen. Aber das steht noch nicht so ganz fest.
Aber ich glaube, noch wichtiger ist, was wir in dem Reifen drin haben. Ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ob wir mit Schlauch oder Milch fahren. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass, glaube ich, jeder Tubeless fährt von uns. Ne?
Ja, also ich ja.
Ja, ich bin auch Tubeless gefahren.
Du warst es nicht, die Anna ist es gewesen. Ja, ihr habt sogar noch direkt vorm Start, vorletztes Jahr war es, glaube ich, sogar noch neue Reifen draufziehen lassen. Oder letztes Jahr auch?
Also vorletztes Jahr hatte ich auf jeden Fall einen neuen. Das war ja da alles so ein bisschen ungeplant. Ne? Also
stimmt, ja genau, da war ja was.
Aber ich glaube, dieses Jahr hatte die Anna irgendwie nochmal einen neuen Reifen sich gekauft, genau, ja. Mhm.
Ja, aber ihr fahrt auch die etwas sichereren breiten Reifen, ne?
Ja, genau. Die Anna ist sogar also so die Matschreifen gefahren. Wie heißen sie noch? Die
Forecaster.
Forecaster, genau. Also weil sie sich da einfach sicher fühlt, die fährt sie sonst auch. Und sonst hätte sie irgendwie das Gefühl, dass ja, liegt dann vielleicht am Reifen, wenn sie irgendwie unsicher ist oder so. Und ich glaube, hinten hat sie dann aber schon ein Icon oder so drauf gemacht, also was ein bisschen besser rollt. Und ich habe hinten ein Icon und vorne den Ardent Race, also auch schon ein bisschen kräftiger als die Recon Race, weil mir das dann auch irgendwie lieber ist, ein bisschen mehr Grip.
Ja, ich glaube.
Aber es sind immer noch ja, Cross-Country-Reifen, also es sind jetzt keine All-Mountain-Reifen oder so. Enduro-Reifen. Ja.
Ich denke, es ist völlig markenunabhängig und auch Reifentyp unabhängig, wer was fährt, weil die persönlichen Präferenzen, der Fahrstil, das individuelle Sicherheitsempfinden, die Gewichtsverteilung auf dem Rad, das Körpergewicht selber, die Sitzposition, das spielt alles eine Rolle, wie so ein Reifen. Natürlich der Luftdruck, wie so ein Reifen funktioniert, und ich glaube, da ist es völlig egal, was für ein Reifen wir da fahren, wie der heißt oder was der für ein Profil hat, denn das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir haben wieder Konsens, wir sind alle logischerweise bei 29ern, das haben wir ja nun ganz am Anfang schon festgestellt, und wir fahren aber auch tatsächlich alle Reifen, die 235er oder 24er Breite aufweisen. Weil
oder 2,2.
2,2 tatsächlich, siehst du, ja.
Ja, beim Icon, aber der fällt relativ breit aus.
Ja, gut, da spielt dann natürlich die Felge auch immer noch eine Rolle, kommen wir gleich nochmal drauf. Oh, wir tauchen richtig tief ein in den Nerd-Talk hier, liebe Leute. Aber ja, es gehört dazu. Aber Thomas hat es eben auch schon einmal kurz angesprochen. Was ist im Reifen? Wir fahren alle tubeless, aber man kann ja dann auch noch so einen Pannenschutz, so eine Pannenschutzeinlage, so ein Insert benutzen. Und ich glaube, der Björn ist derjenige, der das macht oder gemacht hat.
Nein.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Ich hab das gemacht, und ich habe dann zum Glück nicht unterwegs, sondern zu Hause beim Versuch, den Reifen zu wechseln, festgestellt, dass das im Pannenfall eine ganz große Katastrophe ist. Wenn es wirklich schlimm geworden ist, dann kriegst du nämlich den Insert nicht raus unterwegs, falls du einen Schlauch einziehen möchtest, ohne den Reifen zu zerstören.
Was machst du damit, wenn du es doch rauskriegst? Wo packst du es hin? Ne? Das ist die nächste Frage.
Ja. Wie früher musst du dann umhängen?
Ja, genau. Das haben die Radsportler ganz früher, haben die ihre Ersatzschläuche und Ersatzreifen so kreuzweise über die Schulter gehängt. Ne?
Ja.
Ja. Lasst uns da mal nicht zu sehr reingehen in das Thema, weil wir werden in Kürze einen Spezialisten von der Firma Maxxis im Podcast haben, der alle Fragen bezüglich Reifen beantworten wird. Deswegen wollen wir hier an dieser Stelle dem gar nicht vorgreifen. Wir können das aber schon mal anteasern. Das wird bestimmt ein sehr interessanter Podcast. Wir bleiben an dieser Stelle einfach so ein bisschen bei den Reifendimensionen und warten mal ab, was uns dann unser Experte demnächst zu den Deep Insights sagen kann, was so ein Reifenhersteller, der große Erfahrung hat und der nun auch bei der Transalp tatsächlich als Supporter vor, vor Ort ist, für Erfahrungen hat und was er da für Empfehlungen ausspricht. Deswegen denke ich, sollten wir mal alles das, was das Thema Reifen außerhalb der Dimensionen angeht, an dieser Stelle beschließen. Wir halten fest, 29 mal 2,35 oder 2,4, ich habe es eben schon mal gesagt, oder im Einzelfall auch 2,2. Ich weiß, dass der Axel, schöne Grüße an dieser Stelle, mein Bruder, der kann hinten nur 2,25 fahren, weil sein Rahmen das nicht mehr hergibt. Aber der ist, wir wissen es, bislang auch zweimal erfolgreich ohne große Pannen über die Alpen gekommen. Insofern spielt das vielleicht auch gar keine so große Rolle und ist wieder nur Kopfsache. Wir werden es erfahren, demnächst auf dieser Welle. Thema Felgen, können wir noch mal kurz drauf eingehen, weil die Felgenmaulweite, insbesondere die Innenweite, hat natürlich auch maßgeblichen Einfluss darauf, wie so ein Reifen hinterher aussieht von der Breite her und wie sich das Profil ausbildet und wie breit er tatsächlich wird. Auch wenn das jetzt sehr speziell ist, weil wenn man sich ein neues Fahrrad kauft, da ist dann ja schon was drauf und man sucht sich ja in der Regel sein Fahrrad nicht nach der Reifen oder beziehungsweise nach der Felgenmaulinnenweite aus. Unser Ralf ist da ein gutes Beispiel für. Schöne Grüße an dieser Stelle. Da kommt am Donnerstag ein Podcast raus. Da hat er dazu nochmal Stellung bezogen. Das ist sehr, sehr spannend. Wer Ralf kennt, der weiß, dass Material bei dem eine ganz besondere Rolle spielt oder eben auch nicht. Was fahren wir denn? Was fahrt ihr denn so für Felgen? Achtet ihr da drauf oder ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema? Gordon, wie sieht das bei dir aus?
Beim Pulli hatte ich eine 30 mm Felge, also Innenmaulweite, und ich habe noch ein Hardtail, das hat 25 mm. Wenn ich mir jetzt ein Rad anschaffen würde, dann würde ich auch in dem Bereich liegen wollen. Tendenziell eher 30 mm, weil der Reifen einfach dann mehr Volumen hat und ja, du einfach eine bessere Aufstandsfläche hast.
Ja, Thomas?
Ja, und definitiv alles ab 30 mm. Und für mich stellt sich auch die Frage nach Carbon- oder Alufelge nicht. Ich würde immer Carbonfelgen fahren, weil die, wie du ja schon mehrfach betont hast, wir zu den schwereren Fahrern gehören, einfach mehr Stabilität bei gleichem Gewicht bringen. Deswegen, ja, genau, Carbonfelge. In 30 mm, 25er würde ich nicht mehr fahren. Also kann man noch mitfahren, habe ich auch auf einem Rad noch, aber wenn ich mir was aussuchen würde jetzt, dann würde das definitiv so aussehen.
Bei Björn weiß ich, du fährst auch breite Felgen?
Richtig, 30er.
Und bei Imke weiß ich es gar nicht.
Also mein altes Rad, das hat noch, ich glaube, hinten 25er Alufelge, vorne ist vielleicht ein bisschen breiter Carbonfelge. Das hatte halt der Vorbesitzer sich so zusammengestellt. Und das nagelneue Rad, das hat jetzt auch die, ich weiß nicht, 30er oder so, die breiteren.
Dann stelle ich dir jetzt hier die Gretchenfrage. Imke, spürst du einen Unterschied zwischen der Alufelge und der Carbonfelge im Fahrbetrieb?
Ja, eins ist vorne, eins ist hinten.
Yes.
Und wenn das Fahrrad andersrum fährt, merkt Imke das sofort.
Ja, dann wackelt es hinten so, ne? Wenn man den Lenker sich auf den Lenker setzt. also bisher habe ich jetzt auch die etwas windig wirkende Alufelge noch hinten noch nicht zerstört. Das ist doch auch was. Aber liegt natürlich nur an meiner super soften Fahrweise.
Die, wie wir wissen und wie wir jetzt auch ganz offiziell dem Zuhörer mitteilen, du fährst nicht langsam bergab. Also du bist schon sehr, sehr fix unterwegs. Also das spielt ja auch immer eine Rolle, ne? Ich weiß, dass du richtig gut bergab fahren kannst und das Material wird dann natürlich dementsprechend auch gefordert.
Ja, bisher hat es gehalten. Also.
So, jetzt kann ich hier verkünden, ich habe ein Experiment gestartet. Ich habe nämlich heute bei unserem Felgenlieferanten eine Order gemacht und ich habe jetzt die Vorderfelge ist jetzt 34 mm Innenmaß und die hintere ist 30. So, und jetzt kommt ihr nämlich. Das ist nämlich dann...
Das fahre ich auch.
Mist. Ich dachte, jetzt habe ich mir hier einen Vorteil verschafft und habe vorne ein Gripmonster.
Aber hast du denn auch Die mit dem Flex gekauft?
Nein, nicht die mit dem Flex. Da traue ich mich noch nicht ran. Da muss ich noch ein bisschen üben. Nee, tatsächlich will ich mal vorne eine noch breitere Felge ausprobieren auf 2,35. Und hinten ist dann, ich glaube, eine 30er. Also das, was ich sowieso schon habe. Ich verspreche mir davon, bei minimalstem Gewichtsaufschlag für die 34er-Felge noch mehr Stabilität auf der Vorderachse. Wir werden sehen, ob sich das so bewahrheitet. Ich glaube, von Nachteil wird es nicht sein. Schauen wir mal. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis die produziert sind. Und dann werde ich dabei Gelegenheit nochmal drüber berichten, denke ich. Ja, okay. Felgen. Ich glaube, den Rest des Laufrades, den vernachlässigen wir. Narben und Speichen, ich glaube, dann wird es wirklich zu nerdig. Und wahrscheinlich interessiert das auch nicht wirklich jemanden. Denn die Felgen sind meistens mit Speichen und Narben schon versehen. Und man hat da auch nicht allzu die große Auswahl. Es sei denn, man kauft bei einem Hersteller, der so ein Baukastenprinzip hat. Aber wer das macht, der hat sich sowieso mit der Materie auseinandergesetzt. Und den brauchen wir hier jetzt auch nicht beraten. Ein ganz entscheidendes Thema, wo sich die Geister auch scheiden und wo konträr diskutiert wird, weil es Vor- und Nachteile mitbringt, die können wir hier nochmal diskutieren, ist, brauche ich in einem Alpencrossbike eine absenkbare Sattelstütze, eine sogenannte Dropperpost? Ich, wenn ich meine Meinung hier mal voranstellen darf, ohne dass das in eine Richtung gehen darf. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, in den Alpen ohne Dropperpost zu fahren. Ich bin zu 26er Zeiten auch schon am Gardasee unterwegs gewesen und das war noch die Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da haben wir dann, wenn wir zum Trail gekommen sind, nachdem wir bergauf gefahren sind, angehalten, sind abgestiegen, teilweise haben wir einen Schnellspanner an der Sattelstütze gehabt, haben die dann so weit runtergestellt, wie es geht und sind dann die Trails bergab gefahren und unten haben wir wieder angehalten und haben per Schnellspanner die Sattelstütze wieder hochgemacht, haben dann natürlich vergessen, wie hoch sie war, weil wir sie nicht markiert hatten und es war ein elendiges Gefummel, ganz zu schweige von den Kollegen, die dann keinen Schnellspanner am Sattelrohr hatten, sondern mit dem Imbus da rumfummeln mussten. Oder die ganz Schlauen, die meinten, ich kann fahren, ich fahre mit Sattelstütze oben in die Trails. Naja, und wer die Trails am Gardasee kennt, da ist es nicht von Nachteil, wenn man da den Hintern so ein bisschen runterkriegt. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich über viele, viele Jahre mittlerweile gemacht habe. Und ja, der Nachteil, sie sind natürlich teuer und man erkauft sich das Ganze mit natürlich, ja, ich schätze mal so 300 bis 500 Gramm Gewichtsnachteil, je nachdem, was man da so für eine normale Sattelstütze drin hat. Wie seht ihr das? Ich glaube, vor hier ist in dieser Runde keiner, der keine Dropper fährt oder vielleicht doch, ich weiß es gar nicht. Gordon?
Also ich sehe das so wie du. Ich bin bisher im Hardtail keine Dropperpost gefahren, beim Fully jetzt letztes Jahr zum ersten Mal schon und ja, das ist, macht einfach viel mehr Spaß, wenn du den Sattel runter machen kannst und dann den Trail runterballern kannst. Also definitiv nur mit Dropperpost für mich persönlich.
Differenzierst du noch zwischen dem Hub oder ist das egal?
Ich glaube, meine hat, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 125 mm. Bin mir aber nicht ganz sicher, dass die war in dem Rad so drin. Also da würde ich jetzt, ja, da fehlt mir ehrlich gesagt die Erfahrung oder der Vergleich. Aber ich schätze jetzt mal, irgendwo zwischen 100 und 150 mm sollten es dann schon sein.
Thomas, du hast eine ganz spezielle, du kannst die sogar so weit runter machen, wie glaube ich kaum eine andere Dropperpost. Deswegen erübrigt sich die Frage, ob ja oder nein. Aber wie weit geht die bei dir runter?
Weil das Admin-System in unserem Rädern, in dem Ghost, geht bis 200 mm runter, glaube ich. Also ich kann die bis Anschlag nach unten machen, was ich aber beim im Fahrbetrieb häufig nicht mache. Also das ist für mich zum Fahren brauche ich nicht. Das finde ich auch teilweise unangenehm, da ich immer gern so ein bisschen Sattel noch zwischen den Beinen habe. Irgendwie, das gibt mir ein gutes Gefühl von Führung, aber ich schließe mich allen anderen an. Also nachdem ich das erste Mal in meinem Leben eine Dropperpost gefahren bin, konnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie ich vorher ohne fahre.
Ja, und der
Gewichtsfetisch. Das ist einige Jahre her, genau, und Gewichtsunterschied ist scheißegal.
Der Gewichtsfetisch ist Björn.
Fährt mit Doppelbrust.
Jawohl.
Aber auch schon immer. Also schon, nein, nicht schon immer, aber schon sehr, sehr lange. Also bestimmt 5 Jahre schon.
Die Imke hat auch eine, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ja, ich habe auch eine. Und ja, jetzt bei meinem Hardtail ist sie kaputt gegangen und jetzt habe ich zurzeit wieder eine feste drin und ich kann mich dann nicht mehr dran gewöhnen. Also ja. Das ist ganz schlimm jetzt.
Kann ich verstehen.
Also deswegen steht das Rad jetzt mehr in der Garage.
Liebe Zuhörer, ihr hört schon, also wir sind uns da einig. Es ist immer so eine Sache, die Dinger sind nicht billig und wenn man eine kauft, die doch eher kostengünstiger ist, dann sind meistens wirklich, wirklich schwer. Ich für meinen Teil hier bei mir im Weserbergland, wo ich meine Homebase habe, brauche ich in der Regel keine, sondern ich benutze sie im Prinzip auch nicht. Sie sind überall drin, aber ich benutze sie einfach nicht, weil es nicht nötig ist. Wir haben ja nicht so wilde Trails. Aber in den Alpen bin ich absolut überzeugt, dass man das Ding braucht, weil es einfach auch Sicherheit gibt. Und wer keine hat, der sollte sich überlegen, wer bei der Transalp teilnimmt, eine nachzurüsten, auf jeden Fall. Und ja, es gibt auch bei uns welche, die haben keine. Der Schildi, schöne Grüße hier an dieser Stelle, der fährt, glaube ich, keine. Der fährt alles mit starrer Stütze. Der kommt aber auch aus dem Trail und ist früher nur auf dem Hinterrad gefahren. Der kann sowas.
Ja, und auch unser Henne fährt auch ohne.
Ja.
Und wer den mal bergab erlebt hat, ja, das ist egal, ob ich die Stütze runtermache, da bleibt man nicht dran. Ne? Aber ja. Ich glaube aber, dass selbst die Leute dann, wenn sie dann die ersten Male damit fahren, noch schneller fahren.
Ich glaube auch der Björn, der ja im Bereich Oldenburg seine Homebase hat, da gibt es ja gar keine Berge. Oder benutzt du deinen Dropper dort?
Ja, tatsächlich.
Ah, erzähl mal.
Wir haben zwar wirklich fast keine Berge und die Autobahn wird ja gerade abgerissen. Das heißt, die Auffahrt dahin ist auch nicht mehr so ganz easy zu befahren, aber es gibt die ein oder andere Stelle, da ist das schön, wenn der Sattel weg ist. Treppe runter zum Beispiel.
Stimmt, Treppe runter, ja.
Kann man den Sattel runter machen.
Ja, bin ich bei dir. Okay, ich rekapituliere einmal kurz. Wir brauchen, oder wer sich jetzt für die Transalp oder für die Alpen oder auch für Bikepark ein neues Rad zulegen sollte, das sollte nach unserem Verständnis ein 29er sein. Es sollte ein Fully sein, mit einem Fahrwerk von 100 bis 120 mm Federweg. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger geht natürlich auch. Wir brauchen stabile Reifen, Dimensionen oberhalb von 2,25 bis 2,4. Nicht die Light-Version. Wir fahren das Ganze tubeless. Wobei man natürlich auch mit Schlauch über die Alpen fahren kann, aber das Pannenrisiko ist doch ungleich höher. Und wir haben in unserem Fully eine Dropperpost, je nach Modell mit unterschiedlichen Federwegen. Ja, wir gehen jetzt bewusst nicht darauf ein, was für Marken wir fahren oder was wir empfehlen auch keine Marken, weil das Portfolio da draußen, das Angebot ist so hoch und jeder hat da so seine eigenen Präferenzen, hat seine eigenen Lieblingshändler, die vielleicht bestimmte Marken nicht haben. Oder auch bei Versendern einkaufen. Ich denke, dass die Qualität der Räder ab einem bestimmten Preisgefüge alle ähnlich sind und dass man da selbst entscheiden muss, wie viel ist man bereit, finanziell für so ein Mountainbike zu bezahlen. Ja, man kann da auch keine Unter- oder Obergrenze, glaube ich, nennen, denn das ist völlig unterschiedlich. Man muss sehen, dass es stabil ist, dass es einem passt auf jeden Fall, dass es von der Größe her passt und kann dann hinterher natürlich immer auch beginnen, wenn man Erfahrung gesammelt hat, das ein oder andere Teil vielleicht gegen ein etwas hochwertigeres auszutauschen. So viel erstmal zum Material an dem Fahrrad an sich, aber das ist ja nicht alles, sondern wir haben noch zwei kleine Punkte auf der Agenda stehen, auf die wir hier eingehen möchten. Und zwar,
ich hätte noch was zum Fahrrad zu ergänzen, wenn ich das jetzt gleich mal sage, bevor wir woanders hin.
Dann hau raus, was haben wir vergessen?
Okay, und zwar, ein Punkt wäre die Übersetzung, die das Fahrrad haben sollte, also dass man die Berge hochkommt. Also das sollte halt, also gerade wenn man jetzt vielleicht ein All-Mountain-Rad hat, dann haben die manchmal zwar ganz leichte Gänge, aber gar keine schweren Gänge. Das ist natürlich nicht ideal für die ganzen Flachpassagen, wenn man doch ein bisschen Tempo machen will oder vielleicht auch mal irgendwie sich an eine Gruppe Fahrer ranhängen will. Aber man muss natürlich also was vielleicht noch wichtiger ist, dass man so eine große Übersetzung hat, dass man auch wirklich die Berge hochkommt. Länger. Also gerade wenn man aus dem Flachland kommt, wo man das vielleicht gar nicht so braucht, dieses schnelle Kurbeln, da muss man halt schon drauf achten, dass man da eher vielleicht das etwas kleinere Kettenblatt nimmt.
Wo sind wir denn aktuell? Ich bin da gar nicht so sehr informiert. Meine Räder haben alle eine 1x12 Schaltung.
Ja, damit kommt man ja ganz gut hin, ne? Dass man da irgendwie...
Bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch 2x Schaltungen gibt. Also vorne 2 Kettenblätter und hinten, ich weiß nicht, 12 oder 11 ist für mich nicht mehr aktuell, kommt nicht in Frage. Ich will keinen Umwerfer mehr haben.
Es gibt ja auch ältere
haben. Räder. Ja, genau.
Aber, oder 1x11 war zum Beispiel, hatte ich mal, das war ein bisschen knapp. Also entweder ist man gut die Berge hochgekommen, aber dafür in der Ebene nicht so.
Ja, hier in der Runde fährt jemand was anderes außer 1x12.
No.
Nö. Nee, ich auch nicht.
Genau, und dann regelt man quasi die Übersetzung über die Größe des Kettenblattes. Imke, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, welches es war, da hatte ich vorne nur ein 30er und hinten 10,50. Und wir sind tatsächlich, das muss vor 2 Jahren gewesen sein, sind wir auch am Reschensee vorbei und dann über den Radweg runter und dann ins Weihmüster rein und dann gingen mir die Gänge aus. Ich bin in der Gruppe mit über 40 Sachen hinterher und habe schon 105 Umdrehungen gekurbelt. Und zum Glück ging es dann irgendwann wieder leicht bergan, sodass dass die Sperrklinken wieder Eingriff hatten, weil ich hätte nicht schneller treten können. Im Folgejahr habe ich dann einen 32er drauf gemacht vorne. Dann hatte ich also einen etwas längeren Gang, habe dafür aber bitter bezahlt in den steilen Anstiegen, weil mir dann natürlich der leichte Gang irgendwo gefehlt hat. Also ja, das muss man...
Also brauchst du ein vorne 32 und hinten 10,52.
Könnte man überlegen. Ja, bislang bin ich auf allen Rädern 10,50 gefahren. Es gibt 52er, vollkommen richtig. Oder mehr trainieren. Das ist vielleicht günstiger sogar.
Ich habe jetzt aber schon 2-mal während der Transalp vorne umgebaut, weil es mir dann doch zu schwer war.
Was bist du dann gefahren, Björn?
Ovales 30er. Ja, Mimimi, genau.
Du hast von 30 auf 32 gebaut oder von 32
nein, nein, auf 30? Von 32 auf 30.
Das geht auch. Ja. Also man muss sich das Profil vorher so ein bisschen angucken und wenn es dann nicht allzu lange Überführungsetappen gibt, die so eine Tendenz zu bergab haben, dann ist man mit dem 30er auch, glaube ich, bis auch ganz, ganz wenige Augenblicke besser aufgestellt, weil man halt den leichten Gang hat, weil es geht ja nun doch sehr, sehr, sehr viel bergauf. Und in den steilen Bergabpassagen auf Schotter tritt man eh nicht mit. Da fährt man 50 Sachen und rollt nur, ohne zu treten. Aber das muss jeder für sich selber auch rausfinden.
Ja, es gibt ja auch Trittschweine, die können fahren mit dem 34er vielleicht alles. Gibt's ja.
Ja, ich habe sogar überlegt.
Aber vielleicht ist es dann gut, wenn man ein Ersatzkettenblatt dabei hat.
Ja, genau. Ich habe sogar überlegt, ob ich das mal ausprobiere. Mal schauen. Ja, nee, das ist ein interessantes Thema, Imke. Danke, dass du das nochmal hier mit aufgegriffen hast. Hast du noch was in petto, Imke?
Ja.
Haben wir was vergessen? Ja, super.
Genau, die Bremsscheiben, genau, dass die groß genug sind. Also bei so Racebikes, die bauen ja gerne mal leicht und kleine Bremsscheiben und die kann man für die Alpen dann ruhig eine Nummer größer nehmen.
Bist du da gefahren?
Ja, 180er finde ich eigentlich ganz gut. Also es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Fahrergewicht drauf an, aber also... Ich habe da ganz gern 180 vorne und hinten.
Ja, bin ich bei dir.
Also 180er bin ich auch gefahren. Ich bin hinten 160er gefahren.
Manche Gabeln lassen ja auch nur noch 180er zu. Diese zum Beispiel, da kannst du nur 180er dran bauen. Das geht gar nicht anders.
Oder mehr. Oder 200 sogar.
Oder mehr, ja. Aber kleiner halt nicht.
Ja, aber das 200 ist, glaube ich, bei der Transalp ein bisschen oversized, ja. Aber schaden kann es nicht. Thomas.
Gewicht haben wir gesagt, Gewicht macht natürlich viel für die Bremsscheibe, ja 180er.
Ja, ne?
Klar. Ich glaube, dass in unserer Gewichtskategorie vorne sogar 200er besser wäre, aber nee, das geht nicht. Also größer wie 180 kann man nicht dran bauen, auch wenn es vielleicht besser wäre.
Also ich finde ja persönlich die 200er zu empfindlich. Mhm. Ich bin die vor vielen Jahren mal gefahren und die kriegen so schnell einen Schlag weg, weil die so riesig sind. Ja, die bremsen ein bisschen besser, aber oh, ich weiß nicht, die haben bei mir immer geklingelt. Also ich bin davon ab und fahre dann lieber eine Vierkolbenbremse vorne, die auch ein bisschen schwerer ist. Kaufe ich mir ein neues Rad, suche ich das Rad aber auch nicht nach der Bremse aus, sondern da rüste ich vielleicht dann um oder so, ne? Aber ja, hast du recht, Imke, Bremse haben wir alle schon, glaube ich, unsere Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, insbesondere in den Alpentrails. Und ja, wenn es zu Problemen kommt, sind es entweder die Bremsen oder die Reifen. Trinkflasche oder Trinkrucksack habe ich hier noch stehen. Das ist auch so ein Thema, wo gerne kontrovers diskutiert wird.
Oder und.
Oder und, ja, auch interessant, taktisch, genau. Je nachdem, wie groß der Rucksack ist oder wie groß kann ich die Flaschen in den Rahmen bringen. Ne? Passt eine 750er rein oder vielleicht nur eine 500er? Wie viel, bin ich ein Wasserbüffel und trinke ohne Ende oder ist es heiß, ist es kalt? Ja, ja, Imke, bitte, wie sieht es bei dir aus?
Also ich hatte bisher immer eine Literflasche, also ich hatte nur einen Flaschenhalter im Fully und habe da aber eine Literflasche reingebracht. Und das ist dann auf manchen Etappen schon ein bisschen grenzwertig zwischen den Verpflegungsstellen damit auszukommen. Deswegen habe ich schon einen Trinkrucksack dabei, aber ich habe ihn nicht immer benutzt oder auch nicht immer auf jede Etappe mitgenommen.
Ach, das ist interessant.
Genau, aber genau, ein Vorteil vom Trinkrucksack ist natürlich auch, dass man vielleicht mehr trinkt, weil der Zugriff einfacher ist. Also da den Schlauch kriegt man halt mal schneller in den Mund. Man hat aber, also der Nachteil ist wiederum auch, dass man irgendwie immer nicht weiß, wie viel noch drin ist. Also ob man schon irgendwie gleich am Ende ist oder ob man noch mit fast voll rumfährt. Also das Gefühl fehlt einem da manchmal immer so ein bisschen. Und bei einer Trinkflasche, da sieht man immer, bisschen sparsam sein oder lieber noch mal viel trinken, gleich kommt die Verpflegung. Ne? Also
ich finde, wenn man mit Rucksack fahren möchte, sollte man das vorher auf jeden Fall rechtzeitig genug anfangen, weil man sonst mit ziemlichen Nackenproblemen kämpfen wird. Das geht mir zumindest immer so. Wenn ich das überraschend wieder einführe, dann hält das für 2 Tage und dann ist mein Nacken sehr schmerzhaft.
Ich habe es jetzt gar nicht vor Augen. Wie startest denn du? Bist du denn gestartet die letzten Jahre? Hattest du einen auf?
Nee. Also vor 3 Jahren ja und die letzten Male nicht. Ich habe ja jetzt ein neues Fahrrad, da kriege ich 2 Flaschen rein. Eine 950er, wenn ich möchte, und eine 500er. Und das reicht ja für die allermeisten Fälle gut aus.
Ja, das stimmt. Gordon, du hast, glaube ich, auch einen Rucksack bei der Transalp aufgehabt und wir sind ja vorher die Alpentrophy gefahren. Ich glaube, da hattest du keinen, ne?
Nee, ich hatte bei beiden Rennen einen Rucksack auf und hatte sogar noch 2 Trinkflaschen dabei. Bin also mehr die Strategie gefahren, alles dabei zu haben, um nicht zwischendurch anhalten zu müssen. Ja, würde ich auch so wieder machen. Also mir hat das gut gefallen, dass das Imke eben schon gesagt hat, dass du einfach mit dem Trinkrucksack mehr trinkst, auch wenn es mal ein bisschen technischer ist. Hat mir gut gefallen und gefühlt war die Alpentour-Trophy ja letztes Jahr noch heißer als die Transalp.
Stimmt.
Und ich hatte so den Eindruck, dass in der zweiten Hälfte von den Etappen, dadurch, dass ich einfach relativ viel getrunken habe, dass da die anderen Biker, die mit mir gefahren sind, manchmal in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr abgebaut hat, wenn es einfach sehr heiß war.
Ja, du
und
bist
daher würde ich das wieder so machen. Ne?
Du bist die 2022er Transalp nicht mitgefahren. Die war unfassbar heiß. Da kommt es auf jeden Tropfen, an dem man am Rad hat. Ja, Thomas, ich weiß, wir beide, wir fahren mit Rucksack, ne? Und zusätzlich, glaube ich, auch noch eine Flasche im Rahmen.
Ja, definitiv Rucksack, obwohl ich es eigentlich schöner finde, ohne Rucksack zu fahren. Aber die Frage stellt sich im Sommer nicht. Wir sind groß, wir müssen viel trinken. Und ich bin lange Jahre immer ohne Flasche gefahren, aber da kann ich mich allen anderen anschließen. Du keine Kontrolle darüber, dann ziehst du irgendwann an dem Sack, ja, und dann kommt gar nichts mehr raus und dann ist die nächste Verpflegung nach 20 Kilometer weg oder so. Das ist ziemlich schlecht. Deswegen, also ich fahre immer mit einer Flasche, die ich dann aber auch nicht ganz voll mache. Ich mache die meistens nur halb voll, sodass ich noch eine kleine Reserve habe, wenn der Sack leer ist.
Genau, und bei so einer langen Etappe auf der Transalp, die 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden oder vielleicht sogar noch länger dauert, bei großer Hitze ist jeder Tropfen wichtig. Und wenn wir da einen Rucksack haben, da ist ja auch nicht nur Flüssigkeit drin, sondern man braucht ja für diese langen Etappen auch, man muss ja generell für die Eventualitäten, die sich so bieten, gewappnet sein. Und dann bietet es sich ja auch an, dass man in dem Rucksack auch ein bisschen Material, ein bisschen Reserve, Werkzeug oder was auch immer mitnimmt. Wollen wir da auch noch kurz drüber reden, was wir so außer der Flüssigkeit in unseren Rucksack packen oder was wir generell am Fahrrad mitnehmen? Beispielsweise einen Ersatzschlauch oder was für Werkzeug oder was nehmen wir denn überhaupt so mit? Björn, was nimmst du so mit? Du fährst ohne Rucksack, dann hast du ja gar nicht so viel Stauraum.
Richtig, ich habe die Pumpe unterm Flaschenhalter. Das Werkzeug in der Satteltasche zusammen mit dem Ersatzschlauch und 2 Patronen an einer Spezialhalterung auch unterm Flaschenhalter. Da werden die angeschraubt. Das ist alles, was ich mitnehme.
Und das hast du auch alles gebraucht letztes Jahr.
Ja, scheiße.
Ich erinnere mich, ja. Genau. Thomas, du hast einen Rucksack dabei. Was ist da drin?
Eigentlich das Gleiche, was der Björn mit hat. Und ich glaube, der Björn hat nur was vergessen, was er auch mit hat. Plugs wird der Björn, glaube ich, auch mitgehabt haben, um Löcher im Tubeless-Reifen erstmal primär versuchen zu stopfen, bevor ich...
Ja, Entschuldigung, die sitzen im Lenker.
Die hast du, genau, die haben wir, glaube ich, alle mit, oder alle, die Tubeless fahren. Ja, sonst habe ich auch das Gleiche mit. Bei mir dann nur nicht, Pumpe ist am Rad, auch am Flaschenhalter. Patronen und so ist dann in dem Trinkrucksack, in dem Zusatzfach da drin. Die Plugs sind am Lenker, ja, genau. Aber wir haben halt keine Satteltasche, oder ich habe dann halt keine Satteltasche. Dafür ist diese Tasche praktisch im Rucksack integriert.
Ja. Irgendwie noch ein Multitool? Hat keiner von euch dabei?
Achso, Multitool, Entschuldigung, klar.
Ja, ja. Doch, in der Satteltasche.
Ah, in der Satteltasche, okay. Ja.
Und da ist auch der Aufsatz für die Patronen dabei. Die Verpflegung ist hinten im Trikot und das Handy.
Ja, ich glaube zum Thema Verpflegung, Ernährung im Vorfeld beim Training und während der Etappen, da machen wir nochmal einen extra Podcast zu.
Ja.
Ich habe vielleicht noch einen Hinweis.
Ja, bitte.
Furzen, dass ich habe nämlich noch 1-2 Sachen noch mehr mit dabei.
Ja.
Ich habe im Multitool auch immer noch ein Kettenschloss.
Eine Klingel.
Die Klingel, die habe ich tatsächlich nicht dabei.
Kettenschloss habe ich auch mit. Und der Björn bestimmt auch.
Ja, Kettenschloss habe ich auch mit. Ich habe auch einen Kettennieter dabei.
Genau, den habe ich am Multitool mit dran. Ich habe dann mir angewöhnt, es gibt ja ein paar Leute, die dann irgendwie ein Stück Schlauch oder sowas oder ein Stück Reifen sich noch mitnehmen, wenn du einen großen Cut im Reifen hast. Es gibt auch so, ja, ich nenne es jetzt mal Flicken, die sehen so ein bisschen aus wie ein Stück Tape, die man notfalls mal in den Mantel reinkleben kann. Ich habe aber auch immer noch so ein bisschen, ja, so ein Gewebeband, so ein Panzertape einfach um die Sattelstütze gewickelt. Wenn irgendwie was kaputt geht, dass du das damit notfalls noch flicken kannst. Das, ja, habe ich schon viele Jahre irgendwie immer dabei und glaube ich fast toi toi toi, Klopf auf Holz, noch nie gebraucht. Wenn man es dabei hat, dann braucht man es ja auch meistens nicht. Genau, das ist das, was ich noch so mit dabei habe.
Ja, und die Imke, was hast du noch in deinem Rucksack?
Also ich habe ein Schaltauge noch dabei, ein passendes.
Das hast du im Rucksack während der Etappe dabei?
Das habe ich in der Satteltasche sogar drin.
Wahnsinn, okay.
Naja, das ist ja nicht groß. Mhm. Also kein Schaltwerk, sondern nur das Schaltauge.
Ja, ist klar.
Ein Ventilkern. Weil das ist manchmal bei den Tubeless-Ventilen, spinnen die auch rum oder sind verklebt und was weiß ich. Also das muss nicht immer ein Loch im Reifen sein, was zu Problemen führen kann. Das kann auch das Ventil sein. Und dann so ein, ich weiß nicht, wie es heißt, Ventilkernschrauber. Also weil ich auch die Erfahrung habe, dass die Pumpe, also ich habe so eine zum Draufschrauben, dann auch gerne mal den Kern rausschraubt. Das habe ich zum Beispiel auf einem, das ist eine Ventilkappe, die kann das bei mir.
Ja, genau.
Und genau, Ersatzschlauch natürlich. Wichtig ist auch, den mal vor der Tour oder der Transalp zu prüfen, ob der noch okay ist.
Und bitte keine orangenen Schläuche nehmen.
Genau, da können wir
keine orangenen.
Schöne Story zu erzählen.
Ja, genau. Genau, dann habe ich auch noch so Plugs oder Salamis dabei, ein Mini-Tool, also ein eher kleines. Oder ja, oder sagen wir mal so, im Team hatten wir dann ein größeres mit Kettennieter und der andere hatte dann einfach so ein ganz kleines. Ein Kettenschloss, Bremsbeläge, Schaltzug und ja, vielleicht auch irgendwie so noch so Mini-Flicken oder auch was man vielleicht am Mantel noch reinlegen kann. Und Reifenheber. Weil manchmal kriegt man sie dann doch nicht. Ich meine, bei den Race-Reifen geht es meistens ganz gut von der Felge, aber manchmal sind sie dann doch halt irgendwie zäh. Genau, das versuche ich irgendwie unterzubringen.
Es ist witzig, dass du noch einen Schaltzug mitnimmst. Ich waren ja fast alle.
Naja, gut, wenn man jetzt.
Elektronisch mittlerweile. Also ich habe nämlich dann statt dem Schaltzug, statt dem Schaltzug habe ich einen Ersatzakku dabei. Und.
Ja.
Ich nehme sehr gerne neben dem Multitool noch mal ein Schweizer Offiziersmesser mit. Da ist nämlich meist noch so eine kleine Schere drin und das mag ich ganz gerne. Ansonsten das, was ihr auch alle gesagt habt, genau.
Hast du das für die Plugs?
Genau.
Also ich hatte das beim letzten Rennen mal seitlichen Platten und dann hast du, dass der Plug quasi am Rahmen schleift oder vielleicht das Hinterrad auch nicht mehr, wenn es sehr eng ist, gar nicht mehr gut durchläuft. Ich habe ein Multitool, wo ein Messer dran ist, dass ich es abschneiden kann.
Nee, ich habe die Schere ganz gerne dabei, weil wenn wir dann mal so eine Überführung haben und ich sitze hinten auf dem Windschatten, dann schneide ich mir die Fingernägel.
Ach ja, Nagellack, ne? Also.
Jetzt wüsste ich, wofür man den Rucksack braucht, um die Kaffeemaschine mitzunehmen.
Ja. Ja, wir driften ab. Wir driften ab, aber schön. Ja. Imke, hast du noch irgendwas? Ich weiß, du bist gut vorbereitet. Von meiner Seite haben wir es.
Ich glaube, also mehr geht dann definitiv nicht in Satteltasche und so rein.
Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für den Austausch hier und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern, die Interesse zeigen, bis hierhin mitzuhören, einen Mehrwert bieten konnten und es geht ja tatsächlich ausschließlich um unsere Erfahrung. Wenn hier eine andere Runde gesessen hätte, wären da vielleicht etwas andere Ergebnisse auch zustande gekommen. Die Eingangsfrage aufzugreifen, Tim, ich hoffe, wir konnten dir helfen und bei der Wahl deines neuen Rades, insbesondere dann vielleicht auch für die Bike, vielleicht Transalp, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr auch noch an der Startlinie, behilflich sein und jedem anderen, der gerne mitfahren will, es sollte am Material nicht scheitern, wenn ihr ein Rad in der Garage stehen habt oder im Keller oder sonst wo, was einigermaßen tauglich ist, wo die Reifen nicht porös sind und die Bremsbeläge nicht auf Metall schleifen mittlerweile, dann meldet euch an zur Bike Transalp. Es wird ein großes Abenteuer. Wir sind da, wir sind sichtbar. Ihr kennt uns an unseren bunten Trikots. Ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr könnt uns auch hier für den Podcast Anregungen geben. Schreibt uns per E-Mail oder unten in den Kommentaren bei Spotify oder sonst wo, was ihr gerne mal hören wollt, was euch interessiert, was wir für euch mal besprechen dürfen, können, müssen. Und ich bedanke mich bei euch Vieren hier für die schöne Runde. Das hat mal wieder großen Spaß gemacht und wir hören uns wieder. Wann, wissen wir noch nicht genau, aber bis bald, euer Coffee & Chainrings Team. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
So, dann ich beende die Aufnahme.